Prolog. Nur ein einziges Mal waren sie alle zusammen gewesen. Vor vielen Jahren, in ihrer Jugend, bevor all dies geschah. Aber diese Begegnung warf Schatten weit über die Jahrzehnte hinweg. Es war der erste Sonntag im November 1947. Jeder von ihnen lernte all die anderen kennen. Ein paar Minuten lang waren sie sogar alle in einem Zimmer. Manche vergaßen sofort die Gesichter, die sie sahen, und die Namen, die bei der Vorstellung genannt wurden. Manche vergaßen sogar jenen Tag. Und als er 21 Jahre später so wichtig wurde, mussten sie so tun, als erinnerten sie sich und »ach ja, natürlich« murmeln. Diese frühe Begegnung war ein Zufall. Fast alle waren sie jung und begabt, waren dazu bestimmt, Macht zu besitzen und Veränderungen zu bewirken. Jeder auf seine Art, in seinem Land. Solche Menschen treffen sich in ihrer Jugend eben an Orten wie zum Beispiel in der Universität Oxford. Allerdings ließ damals nichts an eine historische Begegnung denken. Alcatone klopfte an und wartete im Flur darauf, dass ein Toter ihm die Tür öffnete. Der Verdacht, dass sein Freund tot sei, hatte sich in den letzten 3 Jahren zu einer Überzeugung verfestigt. Zuerst hatte Cortone gehört, dass Ned Dickstein in Gefangenschaft geraten war. Gegen Ende des Krieges verbreiteten sich Geschichten über das, was mit Juden in den Nazilagern angestellt wurde. Dann wurde die bittere Wahrheit bekannt. Die Tür öffnete sich und Cortone sagte: »Hallo, Ned.« Dickstein grinste breit und sie schüttelten einander die Hand, klopften sich auf den Rücken und ließen ein paar Soldatenflüche los. Dann gingen sie hinein. Dickstein besaß ein bescheiden möbliertes Zimmer in einem alten Haus und Cortone setzte sich in einen ramponierten Lehnsessel. Dickstein zog sich an den Stuhl heran und sagte: »Du wirst dick.« Cortone tätschelte die leichte Wölbung seines Bauches. »Wir leben gut in Frankfurt. Ich habe ein Vermögen gemacht, Juwelen, Antiquitäten, alles für Zigaretten und Seife gekauft. Die Deutschen sind am Verhungern. Und was das Beste ist, die Mädchen lassen sich für ein paar Nylonstrümpfe auf alles ein.« Er wartete auf ein Lachen. Doch Dickstein verzog keine Miene. Cortone wechselte das Thema. »Du bist jedenfalls nicht dick.« Ned war immer klein und schmal gewesen, aber jetzt schien er nur noch Haut und Knochen zu sein. Die totenbleiche Haut und die großen braunen Augen hinter den Brillengläsern verstärkten den Eindruck. 4 Jahre vorher war Dickstein braun und sehnig gewesen und so hart wie die Ledersohlen seiner Armeestiefel. Wenn Cortone von seinem englischen Kumpel erzählte, sagte er immer: »Der zäheste, gerissenste Kämpfer, der mir je mein verdammtes Leben gerettet hat, ohne Flachs.« »Dick? Nein«, entgegnete Dickstein. »Dieses Land ist immer noch auf eiserne Rationen gesetzt, Alter. Aber wir schaffen's schon.« »Du hast schon Schlimmeres erlebt, wie? Wie zum Teufel konnten sie dich bloß schnappen? Eine Kugel zerschlug mir das Bein und ich wurde bewusstlos. Als ich zu mir kam, lag ich auf einem deutschen Lastwagen.« Cortone musterte Neds Beine. »Es ist wieder gut zusammengeheilt?« »Ich hatte Glück. Auf meinem Gefangenenzug war ein Arzt. Er richtete den Knochen ein.« Cortone nickte. »Und dann das Lager?« Dickstein wandte den Blick ab. »Nichts Besonderes. Bis sie herausfanden, dass ich Jude bin. Sie beschlossen zu prüfen, wie oft man ein Bein an derselben Stelle brechen und wieder heilen lassen kann.«
»Jesus!«
Cortones Stimme hatte sich zu einem Flüstern gesenkt. »Das war noch das Beste«, sagte Dickstein tonlos. »Die Schufte.« Cortone fiel nichts anderes ein. Dicksteins Gesicht zeigte einen seltsamen Ausdruck, etwas, was an Furcht erinnerte. Merkwürdig. Schließlich war doch jetzt alles vorbei. »Was treibst du hier in England? Und wie hast du mich gefunden?«
»Ich bin auf der Rückreise nach Buffalo, konnte in London Zwischenstation machen, war dort beim War Office. Man gab mir eine Adresse in Stepney. Als ich hinkam, stand nur noch ein einziges Haus in der Straße. Daran fand ich einen Mann. Er schickte mich zu einem Haus um die Ecke. Dort traf ich deine Mutter, trank Tee und hörte mir ihre Lebensgeschichte an. Als ich endlich deine Adresse hatte, war es für den letzten Zug nach Oxford zu spät. Deshalb wartete ich bis heute Morgen, Und da bin ich. Ich habe nur wenig Zeit. Mein Schiff legt morgen ab. Was willst du machen, wenn du zu Hause bist? Mich um das Familiengeschäft kümmern. Ich habe in den letzten 1-2 Jahren gemerkt, dass ich ein erstklassiger Geschäftsmann bin. Womit befasst sich deine Familie? Mit Transporten, sagte Cortone kurz angebunden. Und du? Was um Himmels Willen willst du an der Universität Oxford? Was studierst du?
Hebräische Literatur.
Du machst Witze. Warum willst du überhaupt studieren?
Um glücklich, klug und reich zu werden.
Verrückt wie immer.
Gibt's hier viele Mädchen?
Sehr wenige. Außerdem habe ich zu tun. Dickstein schien zu erröten. Lügner! Du bist verliebt, du Dummkopf.
Wer ist es?
Nun, um ehrlich zu sein, Dickstein war verlegen. Sie ist unerreichbar. Die Frau eines Professors. Exotisch, intelligent, die schönste Frau, die ich je gesehen habe.
Cortone verzog zweifelnd das Gesicht.
Das klingt nicht aussichtsreich.
Ich weiß, aber trotzdem, du wirst sehen, was ich meine.
Ich werde sie kennenlernen.
Professor Ashford gibt eine Sherry-Party. Ich bin eingeladen. Als du ankamst, wollte ich gerade los.
Es war ein kalter, heller Morgen. Nachdem sie ungefähr 1 Meile zurückgelegt hatten, deutete Dickstein über die Straße hinweg auf einen hochgewachsenen Mann.
»Da ist der Russe!« Er rief, »Hey, Rostov!«
Der Russe winkte und kam auf ihre Straßenseite. Dickstein stellte vor, »Rostov studiert in Balliol, demselben College wie ich. David Rostov, Alan Cortone. Al und ich waren eine Zeit lang zusammen in Italien. Gehen Sie auch zu Ashford, Rostov?«
Der Russe nickte würdevoll. »Für einen Drink bin ich zu allem bereit.«
»Interessieren Sie sich auch für hebräische Literatur?« fragte Cortone.
»Nein, ich bin hier, um die bourgeoise Wirtschaftslehre zu studieren.«
Dickstein lachte laut. Er erläuterte, da Cortone die Pointe nicht verstand, »Rostov stammt aus Smolensk. Er ist Mitglied der KPDSU.«
»Ich dachte, dass niemand Russland verlassen darf«, sagte Cortone.
Rostov gab eine lange Erklärung ab, die darauf hinauslief, dass sein Vater bei Kriegsausbruch als Diplomat in Japan gewesen sei. Er hatte einen ernsten Gesichtsausdruck, der gelegentlich von einem listigen Lächeln verdrängt wurde. Cortone begann darüber nachzudenken, wie man einen Mann lieben konnte, als wäre er der eigene Bruder, nachdem man Seite an Seite mit ihm gekämpft hatte. Dann aber verschwand dieser Mann plötzlich, um hebräische Literatur zu studieren, und man begriff, dass man ihn eigentlich nie richtig gekannt hatte. Schließlich wandte Rostov sich an Dickstein. »Haben Sie sich schon entschieden, ob Sie nach Palästina wollen?«
»Ich habe mich noch nicht entschieden.«
»Sie sollten hinfahren«, sagte Rostov. »Eine nationale Heimstätte der Juden wird dazu beitragen, die letzten Reste des britischen Imperiums im Nahen Osten zu zerstören.«
»Ist das die Parteilinie?« fragte Dickstein mit einem schwachen Lächeln.
»Ja«, antwortete Rostov unbeeindruckt.
»Sie sind Sozialist in Grenzen. Und der neue jüdische Staat muss unbedingt sozialistisch sein.«
Cortone konnte es nicht fassen.
»Die Araber bringen eure Leute dort um. Mensch, Ned, du bist doch gerade erst den Deutschen entwischt.«
»Ich habe mich noch nicht entschieden«, wiederholte Dickstein. Cortone hörte den beiden Männern zu und beobachtete sie. Es war ein seltsames Paar. Der hochgewachsene Rostov mit dem Schal und den wie Fahnen flatternden, zu kurzen Hosenbeinen und der winzige Dickstein, der einen typischen Nachkriegsanzug trug und aussah wie ein Skelett. Cortone war kein Akademiker, aber er wusste, dass die Worte von keinem der beiden ehrlich waren. Rostov plapperte irgendein offizielles Dogma nach, und Dicksteins Gleichgültigkeit verdeckte eine andere, tiefergehende Einstellung. Schließlich schien Dickstein zu merken, dass Cortone nicht in die Diskussion einbezogen war und fing an, über ihren Gastgeber zu sprechen. »Stephen Ashford ist ein bisschen exzentrisch, aber ein bemerkenswerter Mann. Er hat den größten Teil seines Lebens im Nahen Osten verbracht.«
»Ashford hat eine libanesische Frau«, warf Rostov ein. »Sie ist jünger als er«,
unterbrach Dickstein hastig. Er brachte sie kurz vor dem Krieg mit nach England und wurde hier Professor für semitische Literatur. Das hier ist sein Haus.